Ja, ich begrüße euch auch herzlich und ich danke für die wiederholte Einladung. Ich habe mich gefreut, etwas vorzubereiten für euch und euch das jetzt weiterzugeben. Ich habe ein Bild mitgebracht heute. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht mit dem Gelb im Hintergrund. Falsche Richtung. Ja, ist etwas speziell. Es ist nämlich ein Fenster in einer Kirche. Von Ikonen heißt es, dass sie Fenster zum Himmel seien. Sie wollen eine biblische Geschichte erzählen. Dieses Bild ist auch ein Fenster und es möchte uns auch zu den biblischen Geschichten und zu Gott führen. Dieses Fenster ziert den Chor der Klosterkirche in Kappel am Albis. Wir haben an diesem Ort ein Frauenwochenende durchgeführt, wir, die reformierte Kirche von Riehen-Bettingen. Das Gebäude wurde als Kloster erbaut. In der Reformationszeit wurde es in ein Armenhaus umgewandelt. Heute gehört es der Reformierten Kirche Zürich und ist ein Bildungszentrum. Die Kirche und das Gebäude erinnern immer noch an die Zeit, an die Klosterzeit. Darum hat die Reformierte Kirche Zürich den ursprünglichen Namen wieder aufgenommen: Klosterkirche. Das Glasfenster wurde von einem Zürcher Künstler, Max Hunziker, gestaltet. Er ist, glaube ich, inzwischen gestorben. Es ist ein Osterbild, ein Auferstehungsbild. Wir haben es anlässlich unseres Frauenwochenendes zusammen etwas genauer angeschaut. Es hat viele Details aus der Bibel. Man muss etwas verweilen, um sie zu sehen und wahrscheinlich auch näher treten. Etwas hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Das ist das Zentrum und das hat auch meine Gedanken geleitet für diese Predigt. Ich möchte euch ein bisschen Zeit geben, es kurz zu betrachten. Es stellt wohl den auferstandenen Christus mit einem Sternenmantel dar und er umarmt einen nackten Menschen. Ich finde, es ist eine wunderschöne Christusdarstellung. Mit liebevollem Gesicht. Und der Sternenmantel stellt so etwas Königliches dar, etwas Machtvolles, zugleich aber warm und gnädig. Er umarmt einen nackten Menschen. Warum hat der Künstler den Menschen wohl nackt dargestellt? In meinen Gedanken darüber bin ich einen längeren Weg gegangen. Es ist interessant, wohin mich Gottes Wort geführt hat. Ich möchte euch diese Gedanken nun weitergeben. Im zweiten Schöpfungsbericht in Genesis 2, 24 heißt es: Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie hatten keine Scham, sich so zu zeigen, wie sie waren. Und ich glaube, sie waren sehr schön. Ein Kapitel später heißt es jedoch: Beide nahmen von der verbotenen Frucht. Und als sie davon gegessen hatten, wurden sie gewahr, dass sie nackt waren. Und sie schämten und versteckten sich. Die beiden konnten von da an unterscheiden, was gut und was böse ist. Als Folge davon wurden sie aus dem Paradies vertrieben und von da an war der Mensch schutzbedürftig und hilfsbedürftig. Quer zu der Figur, zu den Figuren steht in einem Band, ich weiß nicht, ob ihr es lesen konntet, dreimal die Worte: Herr, erbarme dich meiner. Herr, erbarme dich meiner. Herr, erbarme dich meiner. Das ist auch ein Hymnus der Ostkirche, ein immerwährendes Gebet. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Wie weit der Künstler von der Ostkirche angetan war, weiß ich nicht. Aber auf dem Boden, auf dem der abgebildete Mensch steht, ist noch der Vers aus 1. Thessalonicher 5, 17 geschrieben. Betet ohne Unterlass. Ah, ich merke, dass da sogar steht, bete in der Einzahl. Bete ohne Unterlass. In der Bibel steht, betet ohne Unterlass. Zuerst habe ich mich einen Moment lang gefragt, ob der nackte Mensch nicht auch Christus selber sein könnte und die Figur mit dem Sternenmantel Gott, der Vater. Und so abwegig ist das wohl nicht. Jesus war ja auch Mensch geworden. Nackt und bloß in einem Krippelein singen wir in einem mir bekannten Weihnachtslied. Und noch 3 Tage vor seiner Auferstehung hing Jesus selber entblößt, nur mit einem Tuch um die Lenden bedeckt, hilflos und leidend am Kreuz. Und der himmlische Vater hat ihn sicher umarmt, auch wenn Jesus selber sich von ihm verlassen fühlte. Aber es ist ein Osterbild, ein Auferstehungsbild. Und der Auferstandene wendet sich weiter den Bedürftigen zu, so wie er es im Leben auch getan hat, umarmt sie und ist für sie da. Wunderbar. Mir ist ein anderes Bild in den Sinn gekommen, das uns in meiner theologischen Ausbildung zum Thema Dreieinigkeit und Theodizee gezeigt wurde. Theodizee bedeutet, warum lässt Gott das Leiden in der Welt zu? Dieses Keramikrelief ist eine Darstellung der Dreieinigkeit. Es wurde geschaffen von einer Dominikanerin, einer Schwester Caritas, die in Domleschg in der Schweiz wohnt. Das Original ist 45 x 40 cm groß. Ich habe den Eindruck, dass das noch besser sichtbar ist, aber mit diesem Gelb im Hintergrund ist das, glaube ich, ganz gut. Auch hier ist ein hilfsbedürftiger Mensch in der Mitte. Er ist umgeben von Gott, dem Vater, der ihn auffängt, von Christus, der ihm die Füße wäscht oder küsst, und dem Heiligen Geist in der Form eines Feuers, das ihn wohl wärmt. Sie alle kümmern sich um den Menschen, der sehr hilflos ist. So hilfsbedürftig fühlen wir uns wohl selten. So nackt. So wie der Mensch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der von den Räubern überfallen wurde und hilflos am Boden liegt. Oder der verlorene Sohn, der von den Säuen das Futter stibitzt, weil er sonst nichts mehr zu essen hat. Gab es Situationen, in denen du dich so hilflos fühltest. Und vielleicht fühlt sich auch heute jemand gerade sehr hilflos in einer schwierigen Situation, sodass er Gott anfleht: Herr, hilf mir! Wie der sinkende Petrus, der zu Jesus übers Wasser laufen will und dann im Anblick der Wellen zu sinken beginnt. Also ich kenne solche Situationen, wo ich nur noch schreie: Herr, hilf mir, wo ich nicht mehr weitersehe. Eigentlich sind wir in Gottes Augen hilfsbedürftig, arm, hilflos. Auch wenn er uns als sein Ebenbild erschaffen hat, wir sind aus dem Paradies Vertriebene, wir sind verloren, wenn nicht Gott, der dreieinige Gott, uns hilft. Wir können uns nicht wirklich selber helfen, auch wenn wir nun wissen, was gut und böse ist. Und seit dem Aufklärungszeitalter auch selbstbewusst und mit Selbstverantwortung aufgebaut durch die Welt gehen. Wir sind doch vernünftige Wesen und können wissenschaftlich viel erreichen, wird uns gesagt. Aber schaffen wir es wirklich? Wie weit haben wir es gebracht? Wir stehen doch nahe vor dem Abgrund. Wir müssen Gott nichts vormachen. Gott sieht unser Unvermögen, unsere Nacktheit. Manchmal fühlen wir uns stark und brauchen Gott nicht. Und im Handumdrehen sind wir hilflos, fühlen uns furchtbar klein und haben nichts mehr in den Händen. Alles fliegt uns davon, wie dem Hiob. Ein Unglück nach dem anderen, so hilflos, so arm, so krank. Herr, erbarme dich unser, Christus, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser, wir schaffen es nicht. Dies sollte unser tägliches Gebet sein. Und Gott will uns helfen. Er setzt sich Tag und Nacht für uns ein. Er hatte Mose die 10 Gebote gegeben und weitere Anweisungen, wie wir das Leben meistern können. Er zeigte den Israeliten auf der Wanderung durch die Wüste immer wieder, wie vertrauenswürdig er ist. Er hat seinen eigenen Sohn in die Welt geschickt. Er wollte uns das Wesen des Vaters im Himmel zeigen und er war sogar bereit, am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Er ist unser Erlöser. Er erbarmt sich unser. Die Frage ist nun, ob wir, wenn wir uns zu Christus bekehrt haben, nicht mehr arm und hilflos sind. Wir haben doch dann neue Kleider der Gnade. Hat mich beschäftigt. Und Johannes schreibt in verschiedenen Gemeinden an Christen in Kleinasien im Auftrag eines Engel Gottes, verschiedene Ermahnungen. Es ist nachzulesen in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 2 und 3. Zum Teil lobt er die Gemeinden, die Christen, aber meistens musste er sie auch ermahnen. Zum Beispiel heißt es da an die Gemeinde in Ephesus: Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Oder an die Gemeinde in Smyrna soll er ausrichten: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist eigentlich aber reich. Und die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sie sind in Wirklichkeit eine Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. An die Gemeinde in Pergamon schreibt er: Du hältst an meinem Namen fest und hast den Namen an mich nicht verleugnet. Weniges aber habe ich gegen dich. Du duldest in deiner Mitte die Lehre Bileams und die Lehre der Nikolaiten. Das müsste man natürlich jetzt auslegen. Aber dann heißt es: Tue nun Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen, mich gegen dich wenden und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Und an die Gemeinde in Thyatira schreibt er: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die behauptet, sie sei eine Prophetin. An die Gemeinde in Sardes schreibt er: Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Etwas weiter an die Gemeinde in Philadelphia: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Türe aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft. Aber du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und dann noch ein hartes Wort an die Gemeinde in Laodicea: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Angesichts all dieser Aufzählungen müssen wir doch sagen, wir genügen nicht, auch als Christen nicht. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Wir wissen oft nicht, wie arm wir dran sind, wo wir noch nicht nach Gottes Willen leben. Darum gilt dieses Gebet auch uns. Wir können uns nicht über andere erheben. Wir brauchen alle Gottes Hilfe, Gottes Barmherzigkeit. Was mir jedoch in beiden Bildern nicht so gefällt, ist, dass da nur ein Mensch dargestellt ist. Ich finde das so typisch christlich, so typisch aufklärerisch. Jeder ist selber verantwortlich vor Gott. Es geht um die Wiederherstellung der Beziehung des Einzelnen zu Gott. Er hilft dem Einzelnen. Die Juden denken jedoch als Gemeinschaft, als Volk Gottes. Wir Christen dürfen auch mehr und mehr erkennen, dass wir vor Gott nicht einfach Individuen sind, die alleine vor Gott verantwortlich sind. Wir leben als Gemeinschaft, wir sind füreinander verantwortlich und tragen auch gemeinschaftliche Schuld. Wie es auch in den Sendschreiben an die Gemeinden geschrieben ist, sie sind gemeinschaftlich unterwegs. Füreinander verantwortlich. Darum sagt Jesus auch in Matthäus 25, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben oder eben nicht. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben oder eben nicht. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Oder eben nicht. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Oder eben nicht. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Natürlich können wir nicht allen helfen. Wir müssen auch auf unsere Kräfte schauen und den Nächsten so lieb haben wie uns selbst. Das gilt es auch zu beachten. Und da müssen wir auch beten, Herr, zeige mir, wo ich gefragt bin, wo ich helfen kann und wo darf ich es auch anderen überlassen. Aber hilf mir, die Augen nicht zu verschließen vor der Not meines Nächsten. Hilf mir, dort zu helfen, wo ich kann. Wir sind so abhängig vom dreieinigen Gott. Wir brauchen seine Barmherzigkeit. Wir schaffen es nicht selbst. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Und dies sollen wir ohne Unterlass beten, so oft wir daran denken, in einer Haltung, die keine Überheblichkeit kennt, sondern in großer Demut. Ich brauche dich auch. Und wie oft durften wir schon erleben, wie er uns geholfen hat. Und so wollen wir Gott loben, der sich unermüdlich für uns einsetzt, auch wenn wir es nicht immer sofort wahrnehmen. Gott geborgen, umhüllt von seiner Liebe.